Denken, oder besser gesagt, ja, Denken geschieht immer vor dem Danken. Bevor wir danken können, müssen wir denken. Danksagung kann nicht geschehen, ohne dass wir über etwas nachdenken. Das sieht man zum Beispiel ganz in einem einfachen Beispiel, wenn wir ein Geschenk bekommen. Ja, wenn ich ein Geschenk bekomme, dann muss ich erstmal über den Wert dieses Geschenks nachdenken. Das ist nicht jetzt unbedingt immer nur der Wert in Form von Geld, sondern auch der Wert, was für eine Bedeutung es für mich hat. Es hat vielleicht etwas sehr Persönliches und es hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Und deshalb werde ich dankbar, weil ich darüber nachsinne, darüber nachdenke, was mir jetzt gerade gegeben wurde. Je größer der Wert, umso größer die Dankbarkeit. Nun, wenn wir als Gläubige, als Christen, als Kinder Gottes dankbar sein wollen, in einem christlichen Sinn gegenüber Gott, dann was sind denn diese Gedanken, über die wir als Christen nachdenken sollen, um zu diesem dankbaren Lebensstil zu kommen, zu dieser Danksagung zu kommen? Was sind das für Gedanken? Nun, wir sollten auf jeden Fall mit Gedanken über Gott beginnen. Wir sollten über Gott nachdenken. Seine Weisheit, seine Güte, seine Treue, seine Liebe, seine Gnade, sein Sorgen um uns. All das sollte uns, wenn wir das darüber nachdenken und den Wert erkennen, zur Dankbarkeit bringen. Irgendwann in unserem Denken müssen wir mit Gedanken über Gott beginnen. Und Paulus identifiziert Undankbarkeit eigentlich als Anfang der Abfallsspirale der Menschheit. In Römer Kapitel 1, Vers 21, hier heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht was? Gedankt. Sondern sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Menschen in ihrer Sünde sind grundsätzlich undankbar. Undankbar darüber, dass Gott sich ihnen nicht in der Weise offenbart, wie sie sich's wünschen. Es passt ihnen nicht, was sie hören über den wahren Gott. Und deshalb unterdrücken sie die Erkenntnis Gottes. Also Gedanken über Gott ist das Erste, womit wir beginnen. Dann ist es aber auch so, und das ist erstaunlich, und es klingt vielleicht unglaublich für euch, aber Gedanken über uns selbst ist das Nächste, über was wir nachdenken müssen. Gedanken über Gott sind wichtig, Gedanken über uns selbst, über unseren Zustand, unsere eigene Sünde, unsere eigene Hilflosigkeit, unsere eigenen Fehler. Und all das vergibt er uns. Bekennen, einsehen. Weiter sollten da natürlich Gedanken über Christus sein. Unser Vorrecht, dass wir überhaupt Christen sein dürfen. Wir sind privilegierte Menschen. Wir gehören zu diesen wenigen, die diesen schmalen Weg gehen. Zu diesen wenigen, die erwählt wurden vor Grundlegung der Welt. Wir haben eine privilegierte Position. Wir haben ein Vorrecht, Gläubige zu sein, Christen genannt zu werden. Das war übrigens ein Schimpfwort. Ja, das war ein verachtenswertes Wort, Christen. Aber das ist für uns eine Ehre. Kleine Christusse bedeutet das. Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gab, um für uns zu sterben, um uns Christus ähnlicher zu machen, um uns zu kleinen Christussen zu machen, sozusagen. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein unglaubliches Privileg. Nun sollten da aber natürlich auch Gedanken der Verantwortlichkeit sein. Also Gedanken über Gott, Gedanken über uns selbst, Gedanken über Christus und jetzt Gedanken über Verantwortlichkeit. Als Gottes Kinder haben wir Verantwortung, zu seiner Ehre zu leben. Mit dem Privileg kommt eine große Verantwortung. Aber das sollte uns auch dankbar machen. Das ist auch ein Privileg. Als Erlöste ihm zu dienen. Wir sollten unsere Verantwortung erkennen. Und daher sollte jeden Tag aus unserem Mund ein einziger Lobpreis kommen, eine einzige Danksagung, Tag und Nacht, die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das sollte nicht anders sein bei uns. Warum ist es denn nicht so? Warum ist es oft leider nicht so? Und ich rede hier auch zu mir selbst. Ich rede nicht nur zu euch. Ich stelle mich hier drunter. sind alle, wir merken diese innere Unzufriedenheit manchmal, wir freuen uns nicht, wir nerven uns über unsere Umstände, über unsere Arbeitssituation, über was weiß ich auch immer. Ich meine, wir haben dafür, darüber schon gesprochen im 1. Thessalonicher Brief, es gibt immer einen Grund zu meckern, man kann immer sich über irgendwas beschweren. Die traurige Wahrheit ist, dass wir nicht aufhören, über das Falsche nachzudenken. Wir denken oft über das Falsche nach. Die Sorgen der Welt, die Sorge um meinen Komfort, meine Bequemlichkeit, mein Geld, meine Freuden. Und das erstickt die Pflanze der Dankbarkeit in unserem Leben. Es wird unfruchtbar. Danksagung, und das ist wichtig, das ist der Punkt, jetzt erstmal, den ich jetzt gemacht habe. Danksagung ist also das Resultat von bewusstem Denken. Ja, das kommt nicht einfach so plupp aus dem Nichts. Das ist ein Resultat von bewusstem Nachdenken, Nachsinnen. Und zwar über Gottes Vollkommenheiten, unsere Unvollkommenheiten, unsere Privilegien in Christus und unsere Verantwortung. Wenn wir Dank sagen, dann machen wir deutlich, dass unser Leben nicht von den Dingen dieser Welt kontrolliert wird, nicht von den Umständen, dass unsere Freude nicht von Umständen abhängig ist und dass wir unsere Freude tatsächlich im Herrn finden. Ich habe gerade heute Morgen noch einen Artikel gelesen. Dieser Artikel lautete, lass deine Träume sterben. Lass deine Träume sterben, wenn du Christus nachfolgen willst. Und du hast dir vielleicht schon mal überlegt, ja, was wird eigentlich mein Leben mal, was für ein Vermächtnis wird mein Leben mal für die nächste Generation oder für die übernächste Generation mal sein? Was möchte ich erreichen? Wir alle haben so diesen Drang, uns selber Denkmäler zu errichten in dieser Welt. Und die wenigsten von uns schaffen das wirklich und sind frustriert. Und der Punkt ist, vielleicht wird es nichts sein. Deine Enkelkinder werden bereits vergessen haben, wer du bist. Du wirst in dieser Kiste in die Erde runtergelassen und gleich danach gehen die Leute wieder Kartoffelsalat essen. So ist das Leben. Und dann, nach ein paar Generationen, ist alles vergessen. Das ist das, was das Buch Prediger uns nahelegt. Aber wenn wir lernen, unsere Träume sterben zu lassen, ich muss gar nicht als berühmte Persönlichkeit in die Geschichte eingehen, ich muss nicht, was weiß ich, alles erreichen. Das ist nicht das, was Gott von mir erwartet. Er erwartet einfach nur Treue. Das hat bleibenden Wert. Die Dinge, die in Gottes Augen wertvoll sind. Und das ist etwas, was wir kultivieren müssen in unserem Denken, damit wir dankbare Menschen sind. Damit wir diese Dankbarkeit ausstrahlen als Gläubige, als Christen, wie wir das tun sollen, wie eben, wie gesagt, Paulus den Thessalonischen schreibt, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. In allem, in allem. Gibt es irgendwas, was ausgeschlossen ist von allem? Nein, allem. Und ich weiß, wie das manchmal schwer ist. Dankbarkeit ist auch das Gegenmittel für mögliche Sünden. Habt ihr das gewusst? Für alle möglichen Sünden ist Dankbarkeit ein Gegengift, ein Gegenmittel. Epheser 5, Verse 3 bis 4 heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht gehören, sondern vielmehr, was? Danksagung. Diese Danksagung wird als Gegengewicht, Gegenmittel benutzt für all diese Sünden. Was ist die Wurzel von Habsucht, von Unzucht, von ist es nicht Undankbarkeit? Ich bin nicht dankbar mit der Frau, die Gott mir gegeben hat. Ich bin nicht dankbar mit dem Guck mich nicht so an. Das haben wir nicht ernst gemeint. Ich sage jetzt, so kriege ich meine Frau zum Zuhören. Ja, ich weiß. Ich bin nicht zufrieden mit all den Dingen, die ich habe. Schändlichkeit, albernes Geschwätz, ich bin nicht zufrieden mit den Dingen, die Gott mir gegeben hat. Ich fange an zu lästern, ich fange an zu meckern, mache alberne Witze darüber, werde sarkastisch und so weiter. Ja, Danksagung ist das Gegengift. Dankbare Christen sind deshalb heilige Christen. Gehorsam macht euch glücklich und dankbar, denn Gott wird in euch und wirkt in euch und kann euch segnen, wenn ihr das tut. In den Sprüchen heißt es immer wieder, der Gerechte wird was? Nicht wanken, aber die Gottlosen bleiben nicht im Land. Sprüche 10, Vers 30. Der Gerechte isst, bis er satt ist. Der Bauch der Gottlosen aber hat Mangel. Sprüche 13, 25. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Sprüche 24, 16. So geht das und so weiter und so weiter und so weiter. Also dankbare Christen sind heilige Christen. Wir sollen nachdenken, es beruht auf bewusstem Denken. Aber wie können wir das jetzt kultivieren? Wie können wir das jetzt einüben, sozusagen? Was müssen wir tun? Nun, wir müssen denken, wir müssen nachdenken, habe ich bereits ein paar Dinge gesagt. Aber ich möchte euch einladen heute, anhand von Psalm 138, dass wir hier drei Elemente der Dankbarkeit studieren zusammen. Psalm 138, ihr könnt da schon mal aufschlagen. Psalm 138 ist unser Text für heute. Und bevor wir ihn lesen, möchte ich einfach ganz kurz erklären, worum es in den Psalmen eigentlich geht, was das für ein Buch ist, damit ihr einfach so ein bisschen Hintergrund habt über das Buch der Psalmen. Damit wir wissen, was war die Absicht, warum wurden diese Dinge überhaupt niedergeschrieben für uns. Nun, das Buch der Psalmen, im Hebräischen Tehillim genannt, heißt nichts anderes als Loblieder. Es ist im Prinzip das Gesangsbuch des alten Israels. Das griechische Wort Psalmos bedeutet genau dasselbe, Loblied. Es sind Loblieder, es ist ein Gesangsbuch. Es ist voller Gedichte, Lieder und Gebete. So haben die, wie die heutigen Liederdichter, ihre Gebete, ihre Anliegen oder ihr Lob, das sie Gott gegenüber tun, das bringen sie in einen Liedtext, machen das musikalisch. Dichten das zusammen, musikalisch komponieren, da war Musik dabei. Es wurde mit Musik begleitet, deshalb finden wir manchmal diese Ausdrücke, Shigayon und alles, das sind teilweise auch Instrumente. Selah ist wahrscheinlich auch so ein Ausdruck, der in eine Strophe oder etwas abgrenzt oder eine Pause. Das sind musikalische Anweisungen, sozusagen, da eine Pause zu machen. Wie wir das heute auch in unseren Noten haben, diejenigen, die musikalisch sind, Piano und Forte und Decrescendo und all diese Ausdrücke in Partituren. Das ist etwas Ähnliches. Deshalb finden wir diese Ausdrücke und wissen teilweise heute nicht mehr ganz genau, was sie bedeutet haben. Aber es gibt uns den Hinweis, dass das musikalische Stücke waren, die gesungen wurden. Es ist Israels Gesangsbuch und das ist vollgepackt einerseits mit Theologie, mit Lehre über Gott, seine Eigenschaften, sein Handeln. Die Geschichte Israels ist oft, wir lesen von den Königen, wir lesen von dem Exodus, von all diesen Dingen. Von all diesen Dingen wird gesungen und Gott wird dafür gepriesen. Andererseits aber auch, und das macht die Psalmen so attraktiv für uns, sind die Psalmen voller menschlicher Erfahrungen und Gefühle. Sie sind, ja, voller Gefühle. Emotionale Ausbrüche manchmal schon fast. So richtig. Und das basierend auf Erfahrungen mit Gott, die dadurch hervorgerufen wurden. Ach, Herr, ich verzweifle, ja. Solche Aussagen finden wir im Psalm. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Das sind Gefühle, die ausgedrückt werden in dem Psalm. Gebete, echte Gebete, echte Erfahrungen von echten Menschen mit Gott. Und das macht es so interessant für uns, weil wir machen dieselben Erfahrungen. Wir stecken genau im selben Boot, in derselben Realität. Wir sind genauso diese verletzlichen, sündigen Menschen, die fast verzweifeln manchmal oder die dann vor Freude springen könnten, weil sie irgendwas erlebt haben mit dem Herrn. Wir lesen davon, dass Gott ein Rettergott ist und die Psalmen berichten von Erfahrungen aus dem Leben der Psalmisten, wie Gott mich gerettet hat, sagt der Psalmist. Wenn wir heute auch sehen. Gott ist ein liebender Gott und die Psalmisten beschreiben Gottes Liebe in Bezug auf sich selbst, wie Gott in seiner Liebe mit ihnen gehandelt hat, wie sich das ganz klar in der Realität ausdrückt, wie sich das sozusagen in der Realität manifestiert, diese Liebe Gottes. Weil manchmal ist es für uns ein bisschen abstrakt, ja, Gott liebt mich. Ja, wie denn? Und die Psalmen helfen uns da richtig, richtig das konkret zu machen, fassbar, greifbar. Weil wir sehen, ja, dieser Mensch hat das erlebt, so hat Gott seine Liebe gezeigt. Und deshalb jauchze ich jetzt und preise ihn. Das ist die emotionale Reaktion dann auf diese Wahrheit. Und das macht die Psalmen so wunderbar für uns. Sie beschreiben in lebhaften Bildern poetische Sprache und das macht es manchmal ein bisschen schwer. Zum Beispiel Bilder und Symbole aus der Kultur des alten Israels werden verwendet, aus der Landschaft, in der die Menschen lebten, Steine, Felsen, Bäume, Berge, Himmel, Erde, auch Tiere. Gott wird beschrieben, als habe er einen Mund, eine rechte Hand. Und die sind einfach Bilder, die Theologie für uns farbig werden lassen. Gottes Hand, Gottes Mund, Gottes Nasenlöcher sogar, ja, der Zorn Gottes und seine Nasenlöcher, die, ja, das ist kein Witz, im Hebräischen ist es tatsächlich so. Und das ist richtig bildlich, man kann sich das richtig vorstellen. Das fällt uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer, der heutigen Zeit, die wir halt so ein bisschen aufs Neue Testament fixiert sind, das nicht so viel Poesie enthält. Aber dieses farbige Bilderbuch eigentlich, das uns hier gegeben wird in den Psalmen, lauter Erfahrungen, lauter Emotionen, die durch die Erfahrungen mit Gott hervorgerufen werden, aufgrund der Wahrheit, aufgrund dessen, wer Gott ist natürlich. Und das macht es faszinierend und deshalb gibt es so viele Menschen, die so gerne die Psalmen lesen. Oder die sagen würden, die Psalmen ist mein Lieblingsbuch, eines meiner Lieblingsbücher der Bibel. Wir lernen von den Psalmen, wie man richtig betet, wie man in der Anbetung und der Verehrung Gottes, wie man diese Dinge auch praktiziert. Das sind alles wichtige Lektionen. Und deshalb wollen wir uns heute jetzt so einen Psalm anschauen, diesem Hintergrund, dass wir einfach verstehen, wie wir jetzt, und das, der heutige Psalm ist ein Dankespsalm, wie wir diese Dankbarkeit kultivieren und einüben können. Und deshalb sage ich, lasst uns nicht länger um den heißen Brei herumreden, sondern gleich zum Eingemachten kommen. Seht, jetzt habe ich zwei Bildworte verwendet und ihr versteht perfekt, was ich meine. Und das ist, wie Poesie funktioniert. Ich verwende Bilder, anstatt einfach nur direkt etwas zu sagen. Und das macht es so interessant. Aber lasst uns Psalm 138 aufschlagen, wenn ihr nicht schon da seid, und das gemeinsam lesen, was da steht. Psalm 138. Hier heißt es von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen Namen danken und deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. Und sie werden singen von den Wegen des Herrn, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Und der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade wird ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Wir haben es hier mit einem typischen Dankespsalm oder Dankgebet zu tun. In Vers 1 heißt es, dir will ich danken. Manche Übersetzungen sagen vielleicht preisen. Das ist dieses hebräische Verb, yada, das eigentlich so viel wie anerkennen, preisen, bekennen. Auch zum Teil sogar bekennen von Sünden. Aber hier natürlich ganz klar in dem Zusammenhang Dank, Danksagung, Danke. Man findet dieses Verb dreimal in diesem Psalm, in Vers 1 und dann in Vers 2 und danach nochmal in Vers 4. Und ab Vers 6 kommt eine längere Begründung, warum der Psalmist auch dankbar ist. Also das Thema Dankbarkeit zieht sich durch den ganzen Psalm hindurch. Das kann man deutlich sehen. Und somit finden wir in diesem Dankgebet Davids drei Elemente der Danksagung. Das ist drei Elemente der Danksagung. Drei Dinge, die uns helfen, dankbarer zu werden. Drei Elemente, über die wir nachdenken können. Drei Elemente der Danksagung. Und es sind nur einzelne Worte, das ist ganz einfach für euch zum Niederschreiben. Verehrung, Erwartung, Gewissheit. Verehrung, Erwartung, Gewissheit. In diesen drei Sphären dankt David seinem Gott. Er dankt ihm in der Verehrung Gottes Eigenschaften. Er dankt ihn über seine Eigenschaften. Er dankt in der Erwartung des kommenden Königreiches und er dankt in der Gewissheit von Gottes Schutz. All diese Dinge sind für ihn sozusagen Auslöser seines Dankes. Wie ich schon gesagt habe, Danken kommt nur durch Nachdenken über ganz bestimmte Dinge. Und das sind diese drei Dinge, über die David hier nachdenkt. Verehrung, Erwartung und Gewissheit. Und wir wollen von diesen drei Elementen einfach Prinzipien für unser Leben ableiten. Wie wir das anwenden können in unserem Leben. Ganz praktisch. Also lass uns mal das erste anschauen. In den Versen 1 bis 3 finden wir die Verehrung. Hier heißt es, wie gesagt, von David, dir will ich danken von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen Namen danken um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet, du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. David dankt hier aufgrund Gottes Eigenschaften. Wer er ist, wie er handelt, was er tut, welche Versprechungen er ihm gibt. Seht ihr das im Text hier? In Vers 1. Das erste, was wir lesen in Vers 1 ist, von David. Ja, das gehört zum Bibeltext. Das ist nicht nur eine Überschrift, die die Schlachter 2000 hier reingemacht hat, sondern es gehört zum Text. Und es gibt natürlich manche Gelehrte, die angezweifelt haben, dass dieser Psalm hier von David ist. Manche liberale Gelehrte, und sie sagen, ja, das muss von einem nachexilischen Juden geschrieben worden sein. Wir werden noch ein bisschen darauf eingehen, dann in den Text gehen. Aber die hebräische Konstruktion sagt ganz klar, es zeigt Autorenschaft an, also von David. Und der Psalm wurde sicherlich später dem Psalter hinzugefügt. Ihr wisst, der Psalter ist eine Kollektion von verschiedenen Gedichten. Weil in Psalm 72, 20 heißt es, das ist das Ende der Gebete Davids, das sind die beendet. Und jetzt hier plötzlich finden wir wieder Gebete Davids und denken, oh, ist in dem Fall nicht David, das ist vielleicht so ein Pseudonymerschreiber hier oder irgend sowas. Aber das Vokabular ist erstaunlich ähnlich. Es ist genau dasselbe Vokabular, wie wir in anderen davidischen Psalmen finden. Psalm 9, Vers 2 heißt es, ich will den Herrn mit meinem ganzen Herzen preisen. Und das ist auch dasselbe Wort, danken. Oder im Psalm 86, Vers 12 heißt es, ich will dich preisen, Herr mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Das ist ein bisschen schwierig jetzt auf Deutsch, aber wenn man das auf Hebräisch sagt, Otka Yahweh Bechal Livi, und das andere, Otka Adonai Elohai Bechal Levavi. Hört ihr, das ist immer so ein bisschen ähnlich. Otka Adonai und so weiter. Und auch im Psalm 138 genau dasselbe, Otka Bechal Livi, wieder. Also wir sehen, und so könnte ich euch jetzt eine Liste zeigen, Vers 2 verglichen mit Psalm 25 und Psalm 36, Vers 3 verglichen mit Psalm 4 und so weiter, aber das werden wir jetzt nicht tun. Wir glauben das, was hier steht, es ist von David, okay? Ist gut? Sind wir uns einig? Es ist von David. Okay, gut. David war Musiker und Dichter und er hat noch viel mehr geschrieben als das, was wir bis Psalm 72 sehen und deshalb ist das gut. Denkbar, dass dieser Psalm dann hinzugefügt wurde zum Psalter und tatsächlich davidisch ist. Er ist definitiv von David geschrieben und man nimmt an, dass es eine Reaktion auf die Offenbarung des davidischen Bund war. Also als Gott ihm dieses Versprechen geoffenbart hat, dass sein Königreich ewig sein würde. In 2. Samuel 7 können wir das nachlesen. Und das ist wahrscheinlich die Reaktion auf dieses Versprechen. Und so beginnt er dieses Lied. Und singt von Gottes Treue und Güte und Gnade und diesen unglaublichen Privilegien, denen er sich jetzt bewusst wird. Warum ich? Warum bin ich dazu erwählt, der Urvater eines solches Königtums zu werden? Was für ein Privileg. Die Umstände sind uns nicht ganz bekannt, aber wir wollen uns gleich dem Text widmen. David schreibt jedenfalls Folgendes hier in Vers 1. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Das setzt den Ton für den gesamten Psalm. David dankt Gott, er preist ihn. Von ganzem Herzen heißt es hier. Diese Ausdrucksweise erinnert uns an 5. Mose 6, 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und das Herz im hebräischen Denken ist mehr als nur ein Symbol für sentimentale Liebe, wie das in der heutigen Zeit leider der Fall ist. Das Herz hat eine viel tiefere Bedeutung. Das Herz ist der Sitz des Willens, der Gedanken, des Planens und auch der Emotionen. Eigentlich der innere Mensch, der gesamte innere Mensch. Ich will dir danken von meinem gesamten Inneren. Alles, was ich habe, mein Wille, mein Verstand, meine Gefühle, alles soll dir danken. Das ist die Idee. Das heißt es von meinem ganzen Herzen. David macht deutlich auch, dass sein Dank und sein Lobpreis eine bewusste Entscheidung ist. Das Herz, wie gesagt, denkt in den Sprüchen. Das Herz denkt sich seinen Weg, heißt es da. Das ist unser Denkesorgan auch, das Herz im hebräischen Denken. Und David macht deutlich, wenn er sagt, ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen, dass das eine bewusste Entscheidung ist zu danken. Das ist nicht einfach etwas, wo ihr so hereinfällt, dass also, oh, jetzt kommt irgendwas über mich und jetzt danke ich mal. Nein, das ist eine Entscheidung, die ihr trefft. Ihr entscheidet euch, dankbar zu sein oder eben nicht. Wie wir gesehen haben am Anfang, wir müssen es kultivieren, wir müssen nachdenken. Es beinhaltet eine gewisse Anstrengung, zu danken. Gott will verehrt werden mit ganzem Herzen. Es erfordert mein ganzes Wesen, alles, mein Denken, mein Willen, meine Sicht der Dinge, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören, schreibt Paulus, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist die Art und Weise. Mein ganzes Denken soll Gott preisen. Ich will gar nicht mehr anders denken als so. Das soll meine Realität definieren. Das soll meine Sicht der Dinge sein. Alles ist Grund zur Dankbarkeit. Und dann macht David eine interessante Aussage, wenn wir weiterlesen hier in diesem Text. Ich will dir danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Nun, im Hebräischen steht hier tatsächlich der Plural Elohim. Elohim wird normalerweise für Gott benutzt, für den wahren Gott. Aber selbst die anderen Übersetzungen des Alten Testaments, die griechische Septuaginta übersetzt hier Engel, die syrische Peshitta zum Beispiel Könige. Also diese Übersetzungen scheinen so ein bisschen davon wegweichen zu wollen, dass hier tatsächlich Götter steht. Weil das irgendwie ein bisschen seltsam ist, dass David die Existenz von Göttern hier zu anerkennen scheint. Doch wir finden tatsächlich auch ähnliche Ausdrucksweisen in anderen Psalmen. In Psalm 96, Vers 4 heißt es zum Beispiel, denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle was? Götter. Das ist das Wort Elohim. Und hier wird genau dieses Wort verwendet. Es bezieht sich einfach auf Gottes Erhabenheit über alle anderen falschen Gottheiten. Das heißt nicht, dass David die als authentisch ansieht, aber sagt einfach, du bist der Gott, der über alle Götter herrscht und Macht hat über alle Götter. Ihr müsst euch nur mal die Ereignisse vom Exodus ein bisschen in Erinnerung rufen. Was hat Gott gezeigt in Ägypten? Er hat gezeigt, dass Gott, Jahwe, der ich bin, mächtiger ist als alle Götter Ägyptens. Jede Plage, die er geschickt hat, hat einen Zusammenhang mit einer bestimmten Gottheit. Der Gott des Nils, der Gott der Fruchtbarkeit, was weiß ich, was die alles hatten. Und am Schluss wurde der Pharao selber angegriffen, weil er war nämlich auch, er wurde auch als Gott verehrt. Und so hat Gott gezeigt, dass er über alle anderen Götter herrscht. Gott übertrifft alle anderen Götter. Und deshalb David betet den wahren Gott an und dankt ihm, sogar im Beisein dieser falschen Gottheiten. Der Ausdruck hier im Hebräischen ist Neged Elohim, das heißt so viel wie trotz dem Beisein, trotzdem, die müssen zugucken, wie ich dich verehre. Ich mache die regelrecht neidisch auf dich. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und ich will diese Götzen neidisch machen auf dich, nicht dich. Und heutzutage ist es natürlich nicht mehr so, dass wir uns vor toten Statuen niederbeugen. Aber es gibt trotzdem viele Götzen. Sie begegnen uns heute in der Form von Philosophien, sogenannten wissenschaftlichen Theorien. Und wir verbeugen uns vor ihnen und beten sie an, indem wir das Wort Gottes anzweifeln. Es kann nicht sein, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Das sind sicher irgendwelche Millionen Jahre da drin, irgendwo versteckt, die wir da suchen müssen. Den falschen Götzen der Evolutionstheorie, New Age, andere Religionen, was auch immer. Wir müssen tolerant sein, es gibt noch andere Wege. Aber wir sollen uns nicht beirren lassen. Wir sollen Gott allein anbeten, trotz diesen anderen Götzen, trotz all diesen Philosophien, trotz all diesem anderen Zeug, sollen wir Gott alleine anbeten. Lasst uns auch nicht beschämt sein, um freimütig das Evangelium unseres Gottes zu verkündigen. Paulus schreibt ganz deutlich, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wir wollen uns nicht schämen für unseren Gott. Wir wollen sagen, wir beten dich alleine an, wir preisen dich alleine. Egal, was alle anderen sagen, egal, was alle anderen glauben. Und dann fährt der David fort hier in Vers 2. Guckt euch das mal an, Vers 2. Ich will anbeten, heißt es hier. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt. Nun, das ist etwas interpretiert hier. Das heißt eigentlich, ich verbeuge mich zu oder in Richtung deinem Tempel der Heiligkeit. Ich verbeuge mich in Richtung deines Tempels der Heiligkeit. Am Manche sagen hier eben auch, das ist ein weiteres Indiz, dass David diesen Psalm nicht geschrieben hat, denn wir alle wissen, dass es da noch keinen Tempel gab zur Zeit Davids. Ja, der war noch nicht gebaut. Nun, das ist kein Problem, wenn wir 1. Samuel Kapitel 1, Vers 9 anschauen, heißt es da, und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Moment mal. Nun, die Erklärung hier ist folgende. Das hebräische Wort Heichal bedeutet Tempel, aber auch Stiftshütte. Es wird für beides verwendet. Es ist einfach der Ort, wo Gott angebetet wird. Und deshalb muss das hier überhaupt nicht Tempel sein. Es kann auch sein, dass David sagt, in Richtung deiner Stiftshütte. Deshalb müssen wir nicht gleich anzweifeln, dass es nicht von David war, dieser Psalm. Und auch der Autor muss ja nicht fern von Jerusalem im Exil gewesen sein, weil er halt Richtung Tempel betet, so wie die Moslems Richtung Mekka beten. Das ist überhaupt nicht die Idee hier. Wir finden auch später dann im 1. Könige 8, dass immer Richtung Tempel gebetet wurde, direkt vor dem Tempel oder vor der Stiftshütte. Auch war es so, dass wenn Dankopfer dargebracht wurden, befand sich der Anbetete am Eingang der Stiftshütte beim Vorhof und würde Richtung Heiligtum beten. Das kann man sagen. Ich verbeuge mich Richtung der Stiftshütte deines Heiligtums. Das kann man so sagen, auch wenn er da ist. Dazu muss er nicht im Exil sein, so wie einige liberale Theologen gerne das haben möchten. Aber was bedeutet das für uns? Was ist die Anwendung hier? Und interessant ist hier zu bemerken, dass der gesamte Mensch in der Anbetung beteiligt ist. Der gesamte Mensch. Nicht nur der Geist, sondern auch der Körper. Anbetung ist eine ganzheitliche Sache, eine holistische Sache, wenn man heute so schön sagen würde. Holos heißt ganzheitlich auf Griechisch. Nun, wenn wir innerlich Gott anbeten mit unserem ganzen Herzen, was geschieht wohl äußerlich? Das wird sichtbar werden. Wir können uns kaum mehr halten vor Begeisterung. Das will man irgendwie sehen. Das muss man irgendwie sehen. Bei David sieht man das. David war von Dank erfüllt, sodass er niederfällt vor seinem Gott. Was ist mit uns? Kennen wir auch solche Erfahrungen, wo wir einfach diese so überwältigt sind von Gottes Wahrheit, dass wir einfach sagen, ich muss einfach auf die Knie, ich kann nicht mehr, ich muss dich anbeten. Kennen wir das? Kennen wir solche Erfahrungen? Oder sind wir mittlerweile schon so gefühllos geworden durch unsere Tradition, durch unsere Verklemmtheit, durch unsere Kultur, dass wir sagen, oh, Hände aufhalten, das ist charismatisch. Das ist nicht charismatisch. Das macht überhaupt nichts. Ihr könnt klatschen, ihr könnt alles tun. Das ist okay. Gott will, dass wir ganzheitlich ihn anbeten. Die charismatische Bewegung hat uns da was weggenommen, was eigentlich uns gehört. Davids ganzer Körper, Davids ganzer Geist ist ganz bewusst dabei, Gott anzubeten, zu verehren. Und nun kommt David zum Grund des Dankens, am Ende von Vers 2. Es geht immer noch um die Verehrung. Er denkt immer, es geht immer noch um die Verehrung. Jetzt war erstmal das Wie. Jetzt kommt der Grund. Hier heißt es in Vers 2, und deinen Namen danken um deiner Gnade und Treue willen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. David fasst hier einige von Gottes wichtigsten Eigenschaften zusammen. Er dankt Gott für seine Gnade und seine Treue und in der es sich selbst auch noch übertrifft. In deinem Namen danken oder deinem Namen zu danken heißt nichts anderes als danken. Gottes Name steht für alles, was er ist, alle seine Eigenschaften, seine Liebe, sein Wille, alles, was er tut. Sein Name steht dafür. Und Gott will auch, dass sein Name geheiligt wird, deshalb besonders behandelt wird, besonders in Ehren gehalten wird von uns. Deshalb sollen wir seinen Namen auch nicht missbrauchen. Aber dann streicht er diese zwei wunderbaren Schlüsseleigenschaften Gottes heraus. Und das ist diese Verehrung aufgrund von Gottes Eigenschaften. Das eine ist seine Gnade, Chesed im Hebräischen. Das ist ein Wort, das extrem schwierig zu übersetzen ist, weil es ist viel mehr als einfach Gnade, als einfach nur wohlverdiente oder unverdiente Gunst. Es ist eine treue, loyale, bündnishaltende Liebe, die sich in unendlicher Geduld zu seinen Bündniskindern sozusagen ausdrückt. Es ist so schwierig, diesen Ausdruck richtig zu fassen. Und deshalb wünsche ich mir manchmal, dass es einfach Chesed steht. Überall. Wir würden einfach immer daran denken, was Chesed bedeutet. Also wenn ihr irgendwas mitnehmt heute, dann bitte erinnert euch an Chesed. Das ist Gottes loyale, bündnishaltende, treue Bundesliebe zu uns, auch zu den Kindern seines neuen Bundes. Die beste Definition für Chesed finden wir in 2. Mose 34, 6 bis 7. Da heißt es, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, von großer Gnade, Chesed und Treue, der tausenden Gnade, hier nochmal, Chesed bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Das zweite, was er sagt, ist Treue, Emet. Betont Gottes Vertrauenswürdigkeit. Er ist treu. Man kann sich auf ihn verlassen. Er hält, was er verspricht. Das ist seine Treue. Und dann geht er noch darüber hinaus. David sagt, nein, nicht nur, du hältst nicht nur, was du versprichst. Du bist nicht nur Chesed und Emet, sondern du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Und das ist auch eine etwas schwierigere Aussage hier im Hebräischen. Wörtlich stellt hier, weil du dein Wort groß machst über deinen ganzen Namen. Weil du dein Wort größer machst als deinen ganzen Namen, steht hier. Du hast deinen eigenen Ruf übertroffen, sagt David. Ich kann das gar nicht mehr glauben. Das sprengt alle meine Vorstellungskraft. Der Name steht für alles, was er ist. Wohlverstanden. Er ist Gott. Er ist gnädig. Er ist geduldig. Er ist Wahrheit. Er ist Treue. Aber das hat alles übertroffen. Aber sein Wort, seine Verheißung, seine Versprechungen gehen noch darüber hinaus. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund des Davidsbundes hier müssen wir das verstehen. David sagt es, warum ich? Warum bin ich jetzt dieser privilegierte König? Warum ich? Warum ich aus all den Millionen von Menschen dieser Welt? Und genauso können wir das auch sagen für uns, als Gläubige. Warum ich? Es gibt keinen Grund, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Gott mich erwählen sollte. Und genauso gibt es keinen vernünftigen Grund, warum er euch erwählen soll. Weil es steht da im 1. Korintherbrief, was sind wir? Die Unweisen, die Niedrigen, die Letzten. Wir sind eigentlich der Abscham der Welt, sagt Paulus. Und genau uns erwählt er in seiner Gnade. Und deshalb preist David hier Gott für seine Gnade und für diese Treue. Dieses Fühlen sprengt einfach seine Gedanken. Ich kann das einfach nicht fassen. Ich stehe einfach da, fassungslos, sagt David. Das übertrifft alles, was ich mir je vorstellen konnte. Und genauso ähnlich finden wir das im Neuen Testament. In Epheser 3,20, dem aber, der was weit mehr über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals verstehen oder erbitten könnten. Das ist die Idee hier von dieser Aussage. Gott kann weit mehr tun, als wir über ihn wissen. Gott kann weit mehr tun, als wir über ihn wissen. Und deshalb sagt David dann auch in Vers 3, an dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. An dem Tag kann man gut als widersetzen, als ich rief. Und dieses Rief hier, das beschreibt eine abgeschlossene Handlung. Ich rief. Und dann, das geantwortet, drückt eine Sequenz aus. Und dann hast du geantwortet. Also ich rief und dann hast du geantwortet. Gibt uns einen kleinen Hinweis hier, dass wir rufen sollten und nicht einfach erwarten, dass Gott irgendwas liefert, bevor wir nicht gebetet haben. Gott beantwortete die Gebete und Gottes Antwort an David war, das ist auch Vers 3, du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Du machtest mich selbstsicher in meiner Seele mit Kraft, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen. Das Verb Rahav ist normalerweise stolz sein, ist eigentlich ein negatives Verb. Aber hier scheint es irgendwie so ein gesundes Selbstvertrauen auszudrücken. Und das ist interessant, in den Psalmen werden wir das immer wieder sehen, die Psalmisten verwenden ganz besondere Worte. Sie wollen nicht einfach so, das ist ja bei unseren Dichtern auch so, die verwenden nicht einfach so das, ich gehe und ich mache und das bringen wir schon unseren Kindern bei, dass es todlangweilig ist, wenn man immer dieselben Worte verwendet. Nein, der Psalmist verwendet ganz spezifische Worte. Er sagt, du hast mich regelmäßig vor Stolz gemacht, vor Selbstvertrauen, weil du mich so ermutigt hast. Und das ist natürlich Stolz hier nicht in einem negativen Sinne. Deshalb sage ich gesundes Selbstvertrauen. Gottes Stärkung und Ermutigung kam in ihn hinein und hat seine Seele Kraft gegeben in der Situation, wo er war. Paulus sagt auch, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gottes Kraft sollen wir uns rühmen, nicht uns selbst. Nun, was wenden wir hier an? Wir verstehen, dass Gott erhört Gebete nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Und da bin ich froh darüber, dass Gott das nicht tut, dass er immer alle Gebete so erfüllt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Dann wäre ich nämlich heute nicht hier. Er erlöst uns nicht immer gleich von allem Leiden. Ja, er nimmt uns nicht immer gleich alles, oh, okay, nehme ich alles weg, ist okay. aber er gibt uns die Kraft und den Mut und das innere Vertrauen, die Situation durchzustehen. Er will uns nicht über unsere Verhältnisse und über unser Vermögen versuchen, heißt es im 1. Korinther 10. Und das alles, meine Lieben, das alles gehört zu diesem Thema Verehrung. David verehrt Gott oder gibt Dank in Verehrung. Und als dankbare Nachfolger unseres Herrn, wenn wir das sein wollen, müssen wir unbedingt einüben, Gott aufgrund seiner Eigenschaften zu danken, Gott aufgrund seiner Eigenschaften anzubeten. Und dieses Danken ist eine bewusste Entscheidung, wo mein ganzer innerer Mensch und mein ganzer äußerer Mensch drin involviert sein sollte. Man sollte sehen nach außen und es sollte auch hier drin sein. Wir danken von ganzem Herzen, mit dem ganzen Körper, eben indem wir verbeugen. Hände halten, was auch immer. Und das tut ihr auch alleine. Das ist jetzt nicht nur hier, es geht nicht einfach um die gemeinsame Anbetung. Unsere Verehrung durchdringt den ganzen Menschen von unserem innersten Motiven bis zu äußerem Ausdruck. Man wird es sehen. Dankbare Menschen erkennt man. Genauso undankbare. Ja, wenn jemand die ganze Zeit so rumläuft. Was denkt ihr? Ist das ein dankbarer Mensch? Nein, man sieht das. Klar kann man es spielen, man kann es künstlich spielen, das weiß ich auch. Aber es ist trotzdem so, was im Inneren ist, das wird sich nach außen ausdrücken. Das könnt ihr nicht einfach für Jahre verstecken, das geht nicht. Wir danken vor den Göttern. Trotz all den anderen Philosophien und Ideen, wir lassen uns nicht einschüchtern von den ganzen Ideen der heutigen Zeit und wir danken vor allem aufgrund von Gottes Gnade und Treue in unserem Leben, die sichtbar wurde in der Vergebung unserer Sünden in Jesus Christus und die Veränderung, die er in uns bewirkt. Er erhört unsere Gebete, nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber so, wie wir das brauchen. Ist das nicht Grund zum Danken? Ist das nicht Grund zum in der Verehrung Gottes Dank zu sagen? Das ist das, was David tut. Und lass uns den zweiten Punkt anschauen. Wir haben gesagt, wir danken in Verehrung. Das zweite ist, wir danken in Erwartung. In Erwartung. Verse 4 bis 6. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören, und sie werden singen von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Nun, David erweitert nun sein Spektrum. Seinen Fokus weg von sich selbst hinaus in die Welt. Werden danken, werden singen, das sind Zukunftsformen hier, auch vom Zusammenhang abgeleitet. Einige von euch wissen das vielleicht, im Hebräischen gibt es eigentlich keine Zeitformen in dem Sinne, aber der Zusammenhang macht das deutlich hier. Und David denkt an dieses kommende Königreich. Der Kontext, der Zusammenhang ist hier der entscheidende Faktor. Diese Verben könnten auch Wunsch ausdrücken, also alle Könige der Erde, lasst alle Könige singen, lasst danken, das wäre auch möglich. Aber wie gesagt, der Zusammenhang scheint hier das Beste zu sein, das als Zukunftsform zu verstehen. Diese Verse beschreiben das zukünftige Friedensreich, das Gott Israel immer und immer wieder verspricht. Paulus beschreibt auch eine Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit in Römer 11. Das Buch der Offenbarung und die alttestamentlichen Propheten zeigen uns, dass es am Ende der Zeit ein tausendjähriges Reich geben wird, wenn Christus zurückkommt. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen im Thessalonischen Brief. Christus wird zurückkommen und herrschen. Und die Psalmen sprechen auch davon. Lasst uns mal Psalm 2 aufschlagen. Ja, was heißt es da im Psalm 2? Was lesen wir da? Psalm 2. Ganz nach vorne. Da spricht er schon, der Psalter spricht da schon von diesem Königreich. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen, sagen diese Könige. Denn im Himmel droht lacht. Der Herr spottet über sie. Das ist lachhaft, sagt Gott. Was wollt ihr? Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Die Enden der Erde, die ganze Erde. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. küsst den Sohn, das ist ein Zeichen der Verehrung, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also hier sehen wir schon ganz klar diese Perspektive, auch im Psalter, kommendes Königreich. Und hier in unserem Psalm 138 ist es genau eine Anspielung. Sie werden singen von den Wegen des Herrn. Sie werden ihn loben und ihm alleine dienen. Wann wird das geschehen? Wann werden alle Könige der Erde den Herrn loben? Auf jeden Fall, im Moment scheint das nicht der Fall zu sein. Im Psalm 2,12 haben wir gelesen, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Verehrung ist das. Und dann heißt es im Psalm 138, Vers 5, wir sind wieder zurück in unserem Text hier im Vers 5, die Herrlichkeit des Herrn wird groß sein auf der ganzen Erde. Die Herrlichkeit, das Kavod, diese Schwere. Kavod heißt eine Schwere, Gewichtigkeit. Und diese Gewichtigkeit hat mit Bedeutung zu tun. Deshalb werden die Gottlosen als Spreu bezeichnet im Psalm 1, weil sie haben keine Bedeutung. Sie sind leicht. Kavod ist schwer. Gott ist schwer. Er ist bedeutungsvoll. Und diese bedeutungsvoll, diese Wichtigkeit, die wir die ganze Erde erfüllen. Diese Herrlichkeit wird überall auf der Welt sein, da alle Könige Lob singen werden. Und noch etwas anderes wird geschehen, das sehen wir in Vers 6. Heißt es, denn der Herr ist erhaben oder wird erhaben sein. Denke ich, hier ist besser. Der Herr wird erhaben sein. Und diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, jetzt wegen Zukunftsformen und so, wir können das nachher diskutieren, weil ich will euch da jetzt nicht mit so viel Grammatik überhäufen. Das ist einfach so. Es interessiert vielleicht nicht jeden, deshalb sage ich das. Aber wichtig ist hier, wir sehen das ja im Zusammenhang auch, er spricht von diesen Königen, die über die ganze Erde, alle Könige der Erde, die ihm danken, die ihm Lob singen, diese Dinge sind alle noch nicht geschehen, das kann eigentlich nur Zukunft sein. Und wir sehen dann, wie gesagt, in der Offenbarung, dass es ein Königreich geben wird, dass Christus über die ganze Welt regieren wird, über die Könige, aber letztlich auch in der Ewigkeit, in Offenbarung 22 lesen wir von Königen, die in das neue Jerusalem kommen, um ihre Herrlichkeit da reinzubringen. Und das ist der Zeitpunkt, wo alle Könige Gott loben werden und ihm unterworfen werden sein werden. Diese Herrlichkeit wird überall sein. Der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen, heißt es in Vers 6. Obwohl diese Aussage hier wahr ist, auch jetzt schon, ist das natürlich noch viel mehr wahr für die Verhältnisse, die da herrschen werden. König Jahwe ist hoch erhoben, aber ihm entgeht nichts. Er ist nicht weit weg, er ist ganz nah. Er sieht, das ist hier wörtlich, er sieht den Niedrigen, den Schafal. Das ist ein jemand in niedriger Stellung. Davon wird das Wort Schefela abgeleitet. Das ist ein niedriges Hügelland, das zwischen dem Bergland Judäa aus dem Mittelmeer Küstenebene liegt. Schefela, Schafal, der Niedriggestellte, der nicht so hoch ist, den sieht er. In Lukas 1,52 wird das griechische Wort Tapenos verwendet, das ist auch Niedriggestellter. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen, heißt es da in Lukas 1,52. Das ist der Lobpreis von Maria. Somit ist der Kontext eine Veränderung der Machtverhältnisse. Es beschreibt die Gottesfürchtigen, die in Demut vor Gott gewandelt sind und auch noch wandeln. Und die Hochmütigen, das Gegenteil, diese Herrscher, und in diesem Wort, da werden stolze Herrscher beschrieben. Wir finden dasselbe Wort zum Beispiel in Hesekiel 28. Da heißt es, Menschensohn, spricht zu dem Fürsten von Tyrus, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben, hier ist die Verbform, selbe Wort, erhoben hat, und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Also stolze Herrscher werden hier beschrieben. Diese stolzen Herrscher werden von Weitem erkannt. Ja, den Hochmütigen erkennt er von fern. Es wird eine Veränderung der Machtverhältnisse geben. Es wird nicht mehr gleich sein wie heute. Das kommende Königreich ist, und das wissen wir auch von anderen Textstellen, die große Umkehrung. Diejenigen, die jetzt verachtet sind, werden zur Ehre kommen. Diejenigen, die meistens, die vielen, nicht immer, es mag vielleicht einige Gläubige geben unter ihnen, aber die meisten sind es nicht, die jetzt an der Macht sind, werden erniedrigt werden. Die große Umkehrung aller Machtverhältnisse. Jahwe, der große, gerechte König, wird herrschen, ihm wird nichts entgehen. Die Niedrigen werden erhöht, die Hohen werden erniedrigt. Und wie gesagt, wie Maria in ihrem Lobpreis singt in Lukas 1, heißt es, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Das ist also die Erwartung. Das zweite Element, der Danksagung. Warum wir dankbar sein sollten, wenn wir über unsere Erwartung, man kann auch sagen, über unsere Hoffnung nachdenken. Wir können dankbar sein und Gott Dank sagen, weil er sein kommendes Königreich versprochen hat. Wie gesagt, wir erinnern uns an die Thessalonicher. Und Gott hat Paulus hat den Thessalonischen geschrieben, gesagt, sie sollen sich alle Zeit freuen, alle Zeit dankbar sein. Warum? Was war der Kontext? Und der Kontext, der Zusammenhang war die Entrückungslehre, die Endzeitlehre. Er hat gesagt, weil ihr wisst, dass ihr entrückt seid, weil ihr nicht in den Zorn kommt. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, ihr seid nicht zum was? Zum Zorngericht bestimmt. Deshalb könnt ihr euch freuen. Deshalb könnt ihr dankbar sein. Und das ist hier genau derselbe Kontext. Das ist genau dasselbe. David erkennt dieses Königreich, diesen Davidsbund, den Gott mit ihm geschlossen hat, das verheißt ein künftiges Friedensreich, in dem nur einer herrschen wird, und das ist König Jahwe, der Messias. Das ist auch für uns wichtig. Wir meditieren, wir denken nach über unsere Hoffnung und werden dankbar dafür. Und ihr könnt dafür immer dankbar sein, weil wir leben immer in dieser zukünftigen Hoffnung. Und wir hatten Verehrung, wir hatten Erwartung und jetzt schließlich Punkt 3, Gewissheit. Gewissheit. Verse 7 und 8. Hier heißt es, wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Nun bringt uns David sozusagen zurück in unsere Realität. Oder er bringt sich selbst in seine Realität zurück. Von der Zukunft, von diesem Königreich, von dieser wunderbaren Herrlichkeit, die kommt, kommt jetzt zurück in seine Realität. Diese große Umkehrung hat noch nicht stattgefunden. Und es gibt immer noch Feinde Israels, es gibt immer noch Probleme. Aber es gibt ja auch die Gewissheit, dass Gott ihn bewahrt. Nicht vor allem Übel, nicht vor allen Problemen, er bewahrt uns durch die Bedrängnisse hindurch. Er erhält uns am Leben, wie es hier steht. Hier müssen wir das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass David ein König war über eine Nation, Israel, im Alten Bund. Und deshalb gibt es hier militärische Bilder. Deshalb gibt es hier Feinde, die ihn angreifen, die sein Königreich wollen und die dann automatisch auch Gottesfeinde sind. Und deshalb finden wir manchmal auch diese Rachepsalmen, diese Gebete, oh Gott, möge meine Feinde vernichten. Und solche Gebete, die wir in Psalmen finden. Und deshalb finden wir das hier, weil das ist der Hintergrund. Die Hand, in Vers 7, lesen von der Hand, dass Gott seine Hand ausstreckt, oder seine Rechte, das ist Synonym hier, seine Hand, seine Rechte, symbolisiert Kraft und Stärke im hebräischen Denken. Damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, heißt es in 5. Mose 8, Vers 17. Also diese Hände, diese Hand Gottes ist ein Zeichen für seine Macht, für seine Allmacht, ein Symbol der Allmacht Gottes. Er hat sein Volk befreit durch seine Hand, heißt es in Psalm 98, Vers 1. Er hat Wunder getan, seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm, hier wird sogar noch der Arm dazugenommen. Ja, als hätte Gott Körperteile, seht ihr das? Das ist Bildsprache. Gott ist Geist, aber wird so dargestellt. Er erhält und rettet sein Volk durch seine rechte Hand in Jesaja 41. Er eroberte das Land Kanaan durch seine rechte Hand im Psalm 78, Vers 54. Und Vers 8 spricht weiter von Gottes Macht in seinem souveränen Handeln. Der Satz hier, der Herr wird es für mich vollbringen, ist wieder etwas komplex hier. Es heißt eigentlich, er vollbringt das um mich. Er vollbringt das um mich. Ja, das ist die Idee. Gott vollbringt alles um mich herum und kommt damit zum Ziel. Er vollendet das um alles, was um mich herum geschieht und kommt damit zu seinen Zielen. Das ist nichts anderes als ein Hinweis auf Gottes souveränes Handeln. Wiederum seine Macht, seine Hand, die mich leitet, die alles kontrolliert und alles führt. Jahwe kommt zum Ziel um mich herum, zu meinen Gunsten, wird auch übersetzt. Die Bedeutung ist klar. Gott kommt zum Ziel. Mit seinen Absichten, nicht mit meinen. Ja, deshalb lasst eure Träume sterben. Nicht mit meinen Absichten kommt er zum Ziel. Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Aber er kommt mit seinen Absichten zum Ziel. Die Kraft seiner Allmacht ist mit uns. Was kann also schiefgehen? Das ist die Idee. Die Kraft deiner Souveränität, du bist mit. Das ist Dank in Gewissheit. Das ist Dank in Gewissheit. Und dazu schreibt dann David auch noch Folgendes, wiederum Gottes Gnade, wiederum sein Chesed, die loyale, bündnishaltende, treue Liebe, währt ewiglich, für immer. Seine Gnade ist ewig mit mir, seine Gunst. Und der letzte Satz könnte zwar auch eine Bitte sein, aber es ist hier doch auch besser als eine Feststellung zu verstehen, wie das die Schlachter 2000 übersetzt. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Und dieses Verb drückt hier Arme aus. Also du wirst sie nicht fallen lassen. Du wirst das Werk deiner Hände nicht wie schlaffe Arme fallen lassen. Und das ist wiederum eine Anspielung auf Gottes mächtige und starke Hand. Sie will nicht einfach so runterhängen. Das ist das Verb, was es ausdrückt. Du wirst mich nicht fallen lassen, weil du nicht zu schwach bist dafür. Sehr bildlich und sehr deutlich. In Vers 7 sehen wir, dass er sagt, wenn ich durch Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Und das zeigt schon eigentlich an, dieser Bedingungssatz. Wenn, dann wird das geschehen. Und deshalb können wir Vers 8 auch sehr gut in dem Zusammenhang verstehen. Und diese Verheißungen sind uns wohl bekannt, dass Gott uns nicht fallen lässt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist genau dieselbe Sprache. Seht ihr, Jesus war auch ein Jude. Er kannte das Alte Testament. Er wusste, meine Hand, das ist Gottes rechte Hand hier im Alten Testament. Niemand wird sie aus dieser Hand reißen, aus dieser Macht, ist stärker als Gott, kann mich also rausreißen oder wegreißen von der Errettung, die ich in Christus habe. Das ist Gewissheit. Das ist die Gewissheit, dieser dritte Aspekt. Und in dieser Gewissheit sollen wir ebenfalls Danksagung darbringen. Gewissheit macht uns dankbar, weil wir wissen, dass wir nicht verloren gehen werden, dass uns das Heil sicher ist, weil wir wissen, dass Gott sein Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden wird in Philipper 1,6. Es ist die Wahrheit aus Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, was alle Dinge zum Besten dienen. Und das sind nicht alle Dinge, die notwendigerweise in meinem Leben gut sind. Nicht alle Dinge sind gut, aber sie werden zum Besten dienen, zum ultimativen Guten. Sie werden mich ans Ziel bringen. Gott wird ans Ziel kommen in Ewigkeit mit mir. Das ist die Idee auch hinter Römer 8,28. Warum? Weil er seine ewige, treue Chesed, seine treue, bündnishaltende Liebe auf mich gesetzt hat und auf dich, du gläubig bist, Epheser 1,5, dich vorherbestimmt hat, dich erwählt hat und dich bewahren wird bis zum Ziel. Und das ist wichtig hier auch zu betonen, dass der Dank, den David hier darbringt, auf einer persönlichen Erfahrung basiert. Er hat Gottes Schutz und Bewahrung erlebt. Und wir kennen Davids Leben, wir kennen seine Erlebnisse, wir wissen um seine Geschichten. Wie oft war er auf der Flucht, wie oft war er in Lebensgefahr. Er kann tatsächlich sagen, Gott hat es um mich vollbringt und er wird es weiterhin um mich herum vollbringen. Er wird mit mir zum Ziel kommen. Hier zeigt sich wahre Theologie, praktische Theologie in dieser Realität ausgelebt. Für ihn wird das ganz greifbar. Ich habe das erlebt. Es ist nicht irgendwas Theoretisches. Theologie ist immer praktisch. Und ich sage es so schön, sonst ist es keine Theologie, wenn sie nicht zur Praxis führt. Und die Frage an uns ist auch, haben wir auch solche Erfahrungen gemacht, aufgrund der wir dankbar sein können? Für Gottes Bewahrung in Bedrängnis, sein souveränes Wirken in deinem Leben. Denke darüber nach und in dieser Gewissheit kannst du Dank sagen, wirst du dankbar. Und auch in einer Situation, wo es schwer wird, wird uns genau das davor bewahren, undankbar zu werden. Ich weiß genau, Herr, ich verstehe diese Situation nicht, aber ich weiß, du wirst mit mir zum Ziel kommen. Du wirst es um mich herum vollbringen. Du wirst nicht mich fallen lassen. Deine Hand ist nicht zu schwach, sie ist stark. Als ich damals im Jahre 2002 den Ruf nach Russland spürte und in die Mission gehen wollte, oder wir, Bea und ich, habe ich immer gedacht, wir werden Großes für Gott tun. Da gibt es ganz viele Leute, die sich bekehren wollen und wir werden Konzerte geben und Traktate verteilen und predigen und werden Großes für Gott tun. Aber es war leichtsinnig, Viele Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, waren schlichtweg dumm und nicht weise. Wir haben uns gegen vielen guten Rat auch aufgelehnt. Aber Gott, der treu ist, der mit mir und mit meiner Frau zum Ziel kam in dem Moment, der uns bewahrt hat, hat uns nicht einfach fallen lassen. Er hat gesagt, okay, naja gut, jetzt seid ihr da in Russland. Ach, jetzt vergessen wir die Sache. Fertig, Ende aus. Nein, er hat diese Situation benutzt, um uns zu belehren. Um uns zu zeigen, dass wir mehr Belehrung nötig hatten. Wir haben erkannt, was da lief. Da war eine Gemeinde, die war im totalen Chaos. Da war theologisch war ein riesen Durcheinander. Niemand wusste recht, was der andere glaubt. Das war so richtig diese Wort des Glaubensbewegung. Ja, wir müssen nur beten, damit alles geschehen, was wir wollen. Und wir wussten genau, das stimmt nicht. Wir haben gemerkt, das war ein großer Fehler. Wir haben gebetet und gefleht und Herr, was sollen wir jetzt tun? Wir haben allen gesagt, wir gehen nach Russland für ein Jahr und jetzt nach zwei Wochen merken wir schon, das wird nichts. Horror, schrecklich. Nicht wegen der russischen Kultur, das ging eigentlich, aber die Theologie, es war ein Riesenchaos da. Ein Riesenchaos. Aber wir durften erkennen, dass wir diese Belehrung benötigten und deshalb hat uns Gott dann auch hier nach Berlin geführt und wir haben dann hier Leute kennengelernt, die uns weiterhalfen. Aber das hat uns bereit gemacht. Und so ist Gott zum Ziel gekommen. So kann ich heute sagen, ja, ich danke Gott aus dieser Erfahrung. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Das ist nicht etwas, was irgendwie so ganz theoretisch, was ich mir so vorstelle. Und solche Erfahrungen haben wir alle gemacht. Wir können uns alle erinnern an gewisse Dinge, die geschehen sind in unserem Leben. Gewisse Situationen, wo wir Bewahrung erlebt haben, wo wir durch mussten, wo Gott uns durchgetragen hat, wo wir gedacht haben, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie weiter. Und das war damals unsere Situation. Wir haben wirklich da, wir saßen da und gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Einfach, ich stecke voll in der Sackgasse. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Herr, hilf! So, wie der Psalmist, hilf mir. Und dann hat Gott geantwortet. Und das ist ganz konkret, das ist ganz real. Und darüber, wenn wir darüber nachsinnen, dann können wir unsere Dankbarkeit eben kultivieren oder einüben. Es kommt nicht von alleine, diese Dankbarkeit kommt nur durch intensives Nachdenken über Gottes Eigenschaften, unsere elende Situation, Gottes Erlösung und unsere Privilegien. Und genau diese Elemente haben wir in diesem Psalm jetzt angeschaut. David dankt Gott in Verehrung. Er dankt ihm für seine Eigenschaften, für seine Allmacht, für seine Treue, für seine Gnade, für seine Güte. Sein Wort, welches noch viel mehr in Erfüllung bringt, als wir uns je erdenken oder erträumen könnten. Und dann kommt er auch noch die Schwäche des Menschen hier und David ruft zu Gott und er sagt, und du hast mir geantwortet, ich habe das erlebt. Zweitens die Erwartung, das Privileg, dieses Vorrecht für dieses neue Königreich bestimmt zu sein. Und schließlich die Gewissheit, einmal mehr die menschliche Schwäche hier, die zum Ausdruck kommt, Schutz mitten in Bedrängnis, eine starke Hand, die rettet. Lass uns das tun, indem wir über die Elemente der Danksagung, die David uns hier gibt, für die er Gott gedankt hat, nachdenken und auch ebenfalls Gott so preisen und einen Lebensstil von Dankbarkeit einüben können. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten.